Es ist Montag, die Woche ist noch frisch und wir befinden uns mitten in einer neuen Zeitrechnung, auch hier bei Kicker Daily. Bayer Leverkusen ist zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte deutscher Meister. Ja, und bei mir ist jemand, der sozusagen privat ein schweres Herz haben müsste als Fan des 1. FC Köln, ist aber auch natürlich mein Host-Kollege, unser Host-Kollege und Reporter-Kollege Thomas Hiete. Thomas, grüß dich, wie geht's dir denn heute?
Carsten, es geht mir gut, danke der Nachfrage, auch wenn Bayer Leverkusen deutscher Meister geworden ist. Das sage ich auch als Anhänger des 1. FC Köln, absolut verdient, da bin ich neutraler Sportjournalist. Herzlichen Glückwunsch nach Leverkusen.
Sehr gut, sehr professionell und bevor wir noch tiefer eintauchen wollen, ja, zu natürlich dieser Meisterschaft von Bayern 04 mit unserem in Leverkusen geborenen Reporterkollegen Jim Decker, der auch mal so ein bisschen die emotionale Komponente beleuchten wird. Ja, vorher gibt es natürlich wie immer für euch erstmal die News des Tages.
Naby Keita und der SV Werder Bremen aus dem vermeintlich großen Transfer-Coup ist längst ein großes Missverständnis geworden. Am Sonntag gab der Club bekannt, dass Keita, nachdem er erfuhr, dass er in Leverkusen nicht in der Startelf stehen würde, nicht in den Mannschaftsbus stieg. Ein Streik des 29-Jährigen, der die Frage aufwirft, wie konnte es so weit kommen? Das erklärt uns unser Werder-Reporter Tim Lödicke.
Ja, wie konnte es so weit kommen? Das müsste man wahrscheinlich Keita mal selbst fragen, was ihn da am Samstag geritten hat. Also er hat sich ja offenbar für die Partie am Sonntag in der Bremer Startelf gewähnt, obwohl darauf eigentlich so gar nichts hingedeutet hatte in letzter Zeit. Also ja, Werder hatte große Personalprobleme. Doch die Probleme, die Keita selbst aufweist in Sachen Spielfitness, in Sachen Rhythmus, die wären jetzt gerade in Leverkusen in der Startelf doch ein relativ großes Risiko gewesen gegen diesen Gegner. Und ja, dieses Risiko ist man vor der Saison eingegangen, als man Keita ablösefrei aus Liverpool geholt hatte. Und ja, bislang hat sich's bewahrheitet, dass er nie in die Verfassung gekommen ist, die Bundesliga-Fußball nun mal erfordert. Zwei schwere Muskelverletzungen waren da ein Grund. Auch da ja nur ein einziger Startelf-Einsatz im Oktober. Aber gerade jetzt auch in diesem Jahr, als er eigentlich verletzungsfrei ist und auch beim Afrika-Cup war, sind die Defizite immer noch offensichtlich und haben jetzt offenbar für so viel Frust gesorgt, der sich irgendwo entladen hat, der aber für Werder natürlich nicht tolerierbar ist. Also heute im Laufe des Tages soll über das weitere Vorgehen in der Personalie gesprochen werden, auch mit seinem Berater. Und es wäre schon eine Überraschung, wenn in dieser Konstellation es noch so weitergehen würde, also da die Vorstellungen ja offenbar so weit auseinander liegen. Und wenn es dann zu so einem Vorfall kommt, wo sich der Spieler völlig über die Interessen des Vereins stellt, für den es ja, ja um so einiges noch geht in dieser Saison, nämlich den endgültigen Klassenerhalt zu fixieren.
Der FC Arsenal hat am Sonntag einen Rückschlag im Titelrennen der Premier League hinnehmen müssen. 0-2 hat die Mannschaft von Mikel Arteta gegen Aston Villa verloren und hat jetzt auch noch Personalsorgen vorm Viertelfinalrückspiel in der Königsklasse am Mittwoch beim FC Bayern. In der 79. Minute musste nämlich Kapitän Martin Ødegaard angeschlagen ausgewechselt werden. Er habe etwas gespürt, sagte Arteta, wollte aber nicht näher auf die Verletzung eingehen.
Schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund vor dem Champions-League-Rückspiel am Dienstag gegen Atletico Madrid und im Endspurt der Bundesliga-Saison. Stürmer Sebastian Haller, der in Madrid das Dortmunder Tor zum 1-2 erzielt hat, hat sich erneut an seinem Sprunggelenk verletzt und fällt laut Club mindestens 2-3 Wochen aus. Besser sieht es hingegen bei Jamie Bynoe-Gittens aus. Seine Rückenverletzung entpuppte sich als nicht so dramatisch. Er steht im Rückspiel gegen Atletico zur Verfügung.
Am Ende war es wieder ein rauschhafter Sieg, 5-0 gegen Werder Bremen am Sonntagabend. Damit ist es amtlich. Bayer Leverkusen ist zum ersten Mal deutscher Meister. Überraschend kam das natürlich längst nicht mehr. Jeder konnte sich seit Wochen auf dieses historische Ereignis vorbereiten. Und trotzdem hat man ja gestern gesehen, wie besonders und überschwänglich dieser Titel von den Bayer-Fans gefeiert wurde. Ein großer Kontrast, finde ich, zu den Routine-Partys der Bayern in den letzten Jahren. Unser Reporterkollege Jim Decker ist in Leverkusen geboren und am Bayerkreuz aufgewachsen, also genau der richtige Mann, um mal näher auf die emotionale Bedeutung dieser Meisterschaft für die Menschen rund um den Werksclub einzugehen. Hallo Jim, schön, dass du bei uns bist, direkt am Tag nach der großen Sause.
Hallo zusammen. Es ist unglaublich, Bayer Leverkusen ist Meister, ich kann es auch nicht glauben.
Ja Jim, du bist noch jung. Die Leute können es nicht sehen, wir können es sehen und wir wissen es, aber du bist immerhin auch schon 28 Jahre auf dieser Welt. Hast du denn deine Heimat jemals zuvor in einem solchen Ausnahmezustand erlebt?
Ja, also was Fußball angeht, bestimmt nicht. Das war tatsächlich gestern schon, ja, auch für den neutralen Zuschauer, glaube ich, durchaus ergreifender Anblick, wie sich da die Massen gefreut haben, wie lange die Leute noch auf dem Rasen standen und ihren Idolen da gehuldigt haben.
Ja, jetzt wollte Xabi Alonso im Vorfeld nicht viel wissen von den Partyvorbereitungen. Es lief natürlich schon viel. Die Xabi Alonso Allee wurde schon vor dem Spiel eröffnet sozusagen. Wie gut war Leverkusen gestern vorbereitet auf das, was passiert ist?
Ja, ich würde sagen, exzellent. Also es war natürlich ein bisschen ein Spiel mit Ansage. Auch ich wurde von zig Leuten gefragt, ob ich noch Karten besorgen könnte. Was ganz spannend war, dass tatsächlich so bei 04 im Stadtbild wahnsinnig präsent war in den vergangenen Tagen schon. Also da liefen einfach Leute bei mir im Haus durchs Treppenhaus, die hatten plötzlich ein Bayer-Trikot an. Auf dem Straßenbild liefen alte Frau mit Schal. Ich bin extra mit dem Auto quasi durch die Stadt zum Stadion gefahren und nicht über die Autobahn. Und da hat man gesehen, da hing quasi in jedem Fenster dann fast irgendwie was Schwarz-Rotes. Ganz viele Balkone waren dann auch echt festlich geschmückt. Auf dem Weg zum Stadion haben wir permanent schon Feuerwerk gehört. Das heißt, da war Meister-Party-Stimmung eigentlich schon angesetzt, bevor es überhaupt angepfiffen war. Diese ganze Stadt war und die Bayer-Fans waren dann irgendwie dann doch heiß, daraus eine Party zu machen. Und das hat ja dann auf dem Platz auch Gott sei Dank entsprechende Berechtigung gefunden, dass es hinterher dann nochmal richtig gefeiert werden durfte.
Jetzt gab es auch Bilder von Fans, die über Zäune geklettert sind, außerhalb des Stadions, Szenen im Innenraum, wo die Fans dann schon waren. Leverkusen-Fans vor dem Gästeblock, wurde es irgendwann mal gefährlich oder hast du das alles sehr, sehr feiernd und friedlich wahrgenommen?
Nein, gefährlich war da gar nichts. Das war so, wie das sein sollte, ausgelassen, friedlich. Es sind da tatsächlich auch nach dem Abpfiff Leute aus dem Umfeld des Stadions dann nochmal reingelangt. Da hatten sich einfach nochmal ein paar hundert oder ein paar tausend versammelt, sind über die Zäune geklettert, haben ein Tor aufgebrochen. Die Polizei hat dann aber auch relativ schnell gesagt, die machen nichts, die wollen einfach nur feiern. Es war auch nicht überfüllt, sondern man kam schon rein und raus, wenn man wollte. War sehr, sehr entspannt. Ich stand auch in einem der Mundlöcher, habe mir das angeguckt. Mir gegenüber stand ein Ordner. Der hat einfach alle, die reinkommen wollten, mit Handschlag begrüßt und umarmt. Das hat es dann ziemlich genau getroffen. Da war überhaupt gar keine aggressive Stimmung, ganz im Gegenteil. Das war Freude pur.
Ja, wen hast du denn da so erlebt? Weil du ja gesagt hast, auch bunt durch die Generationen gemischt haben die Leute da gefeiert. Wer ist dir da so begegnet auf dem Weg, um noch irgendwie ein bisschen was von dieser Meisterparty mitzukriegen? Also unter den Leuten, die eben nicht das Spiel verfolgt haben.
Also das war vor allen Dingen bunt gemischt. Die jungen Leute, da waren viele da, aber auch ganz, ganz viele, sag ich mal, alteingesessene Leverkusener Fans, die vielleicht dann schon den UEFA Cup oder den DFB-Pokal noch im Kopf hatten, aber jetzt eben auch nationalen Ligatitel nochmal feiern konnten. Und was mir total verrückt im Gedächtnis geblieben ist, als sich diese Masse von außerhalb des Stadions dann eben ja in Richtung Tribüne und Innenraum ergoss, da kam mir eine Frau entgegen, die trug ein Neugeborenes auf dem Arm, auch mit Mini-Bayer-Trikot über. Und da habe ich echt gedacht, das ist ja Wahnsinn. Ist wie beim Papst, jetzt bringen die Leute schon ihre Neugeborenen hier hin, um quasi die Meisterfeiersegnung von Xabi Alonso zu erhalten. Also das war schon ein sehr, sehr besonderer Moment. Und ich glaube, das zeigt dann auch, ja, welche Bedeutung das dann für viele Leute hat, die mit diesem Verein irgendwie dann aufgewachsen sind. Und sowas mal zu erleben, ist ja dann doch nicht allen Fußballfans vorbehalten.
Jetzt war Rainer Kallmund gestern bei DAZN zu sehen. Michael Ballack war als Experte vor Ort. Wie viel Vizekusen war im Stadion und war live dabei, wie dieses Thema dann zu den Akten gelegt werden konnte?
Ja, ich glaube, alle, die konnten, waren da und haben sich das angeguckt. Dieses Vizekusen-Ding, das ist ja jetzt auch irgendwie mal beendet. Ich glaube, dass das ganz wichtig war, dass auch diese Leute, die ja letztendlich auf eine gewisse Art und Weise den Grundstein gelegt haben, dass Bayer Leverkusen von einem Verein, der ganz ambitioniert mitspielt, zu einem Verein geworden ist, der an Titeln immer gerochen hat und dann auch irgendwann das Selbstverständnis entwickelt hat, nochmal zu sagen, wir wollen jetzt einen holen. Und dann vor allen Dingen auch noch es schafft, sich jetzt auf den Balkon zu stellen. Von der Loge heraus hat sich ja dann Trainer, Mannschaft, die ganzen Bosse haben sich nochmal gestellt und haben dann auch nochmal betont, wie es weitergehen soll. Weil da sind ja noch zwei Wettbewerbe, die man gewinnen kann. Xabi Alonso hat ganz glasklar gesagt, wir wollen mehr, die Europa League gewinnen. Und Werner Wenning, der ja mächtige Mann im Hintergrund, der quasi die Schnittstelle zwischen Fußballabteilung und Bayer AG bildet, der hat gesagt, nächstes Jahr geht's weiter. Also es ist gar keinesfalls so, dass man jetzt sagt, okay, jetzt sind wir Meister geworden und dann haben wir unseren Traum erfüllt, sondern ja, es war schon ein bisschen zu spüren, dass da vielleicht noch mehr kommen soll, noch mehr Historisches passieren soll. Das war schon bemerkenswert, im Fall des größten Triumphs mal gleich an den nächsten Triumph zu denken. Das hat man auch nicht überall.
Ja, das stimmt. Die sind da noch hungrig. Jetzt müssen wir trotzdem auf eine Sache nochmal eingehen. Unser Kollege und Leverkusen-Experte Stefan von Nox hat ja auch geschrieben, die Meisterschaft sei eine Befreiung von einem Trauma, eben von diesem Vizekusen-Trauma, was du ja zu Recht sagst, das kann jetzt zu den Akten gelegt werden. Aber erklär uns mal, was das vielleicht auch in den Jahrzehnten so mit den Menschen eben gemacht hat, die du jetzt hast feiern sehen, die so rund um den Club in Leverkusen, sei es Fans, sei es Sympathisanten, wie hat sich das so für dich jetzt dargestellt?
Das ist ein Stück weit natürlich zu einer DNA geworden, dieses Vereins. Wir werden immer Zweiter oder Dritter und sind halt irgendwie schon ganz nah dran und spielen guten und tollen Fußball. Und wenn man da hingeht, dann kommen auch die großen Mannschaften, Barcelona, Madrid und so weiter, die waren ja alle regelmäßig da, weil man auch in der Champions League immer dabei war. Aber dass man mal was gewinnt, das war eben so eine Sache aus der grauen Vorzeit, quasi aus den 90ern. Da gibt es eine Generation, die hat das erlebt, aber die ganzen Jungen eben irgendwie nicht. Und wenn man dann noch aufwächst mit dem Vizekusen-Ding, was man sich ja dann auch hat schützen lassen, irgendwie das positiv zu vereinnahmen, dann verinnerlicht man das schon. Und ein bisschen das Gefühl hatte, glaube ich, nicht nur ich, das hatten viele Leute in Leverkusen, hat das dann auch eine Zeit lang gebremst, dass eben Leverkusen immer so das Selbstverständnis hatte, naja, egal wie gut wir sind, wir werden dann am Ende doch nur Zweiter. Und daraus ergab sich dann vielleicht auch so ein bisschen diese zeitweise legendäre Komfortzone in Leverkusen, dass man sagte, na gut, ob wir jetzt Zweiter oder Dritter oder Vierter werden, ist ja egal, weil den Titel holen wir eh nicht. Und das hat sich jetzt eben radikal verändert. Da ist mit Xabi Alonso, aber auch mit Simon Rolfes, dem Sportgeschäftsführer, ganz neuer Geist eingezogen, zu sagen, okay, nee, Zweiter werden reicht uns nicht, wir wollen gewinnen.
Mhm. Ja, man darf gespannt sein. Man traut es denen von außen auf jeden Fall zu, dass sie jetzt da keinen Leistungsabfall sich leisten, sondern wirklich jetzt noch voll draufgehen und vielleicht sogar auch unbesiegbar bleiben. Man hat aber trotzdem gemerkt, dass dieser Meistertitel jetzt eben schon diese riesige übergeordnete Bedeutung hat. Lass uns mal kurz reinhören, was eben die Fans gestern Abend so ja stichprobenartig mal so ins Mikrofon gesprochen haben im Überschwang der Gefühle.
Unbeschreiblich! Unglaublich, zwei Wörter reichen.
Unfassbar, jeder ist aufs Feld gestürmt, alle sind verrückt geworden, aber es war verständlich, glaube ich.
Geiler Trainer, hat alles super, ein guter Trainer, motiviert die Mannschaft, er hat die Mannschaft dahin gebracht, wo sie jetzt genau heute ist und so ist das.
Herzrasen pur, man kann es nicht realisieren, ich glaube erst morgen oder die Tage, also es ist verrückt, wirklich.
Ja, Jim, Xabi Alonso wird gefeiert. Hast du ihn auch als Feierbiest am Sonntagabend erlebt oder hat er sich da auch mit Blick auf die anstehenden Aufgaben noch zurückgehalten? Und ist er der Erlöser dieses Clubs? Hat der Bayer 04 aus dieser Nische geholt?
Also erstmal hat Xabi Alonso, glaube ich, so gefeiert, wie es nur maximal Xabi Alonso möglich ist. Der wurde auf der Pressekonferenz natürlich von seinen Spielern mit der obligatorischen Bierdusche eingedeckt, war dann triefend nass, hat da auch ein paar Minütchen mitgemacht und hat dann aber das Pult abgewischt, sich hingesetzt und die PK ganz normal beendet. Also eine sensationelle Mischung aus einerseits irgendwie Gelassenheit und andererseits so einer Professionalität, wie man sie, glaube ich, gar nicht anders, andere Leute das gar nicht anders können. Klar ist natürlich, dass Xabi Alonso die große Überfigur dieses Titels ist. Er ist derjenige, der durch seine fachliche Arbeit, aber vor allen Dingen auch durch seine Art, diesem Titel ja ein Gesicht auch gibt. Er ist natürlich vorher auch schon eine internationale Fußballprominenz gewesen, aber jetzt ist er es eben auch als Trainer, einer, der sich ja in die Geschichtsbücher geschrieben hat in seiner ersten Saison. Das muss man natürlich auch erstmal schaffen in seiner ersten vollständigen Saison. Und ich glaube, dass so jemand mit dieser Mischung aus einerseits Gelassenheit, andererseits auch einer ganz glasklaren Angriffslust, also wie gesagt, sich da so eine Stunde nach dem Titelgewinn hinzustellen, zu sagen, jetzt holen wir mal die nächsten beiden Titel, das muss man auch erstmal hinkriegen.
Jetzt abschließend, Jim, für deine Einblicke, Xabi Alonso, du hast es ja beschrieben, wie er immer die Kontenance bewahrt und den Fokus jetzt noch auf die kommenden beiden noch zu vergebenen Titel richtet. Er hat ja die Fans darum gebeten, doch bitte den Hybridrasen einigermaßen in Ordnung zu lassen für die weiteren Spiele. Ist es denn, haben sie denn auf ihn gehört? Hast du den Rasen gesehen am späteren Abend noch?
Ja, ich glaube, dem Rasen geht's gut. Die Bayern-Fans haben sich da ziemlich Xabi Alonso-like zurückgehalten, ordentlich gefeiert. Ich habe auf jeden Fall ganz, ganz viele Leute gesehen, die ein Stück vom Tornetz in der Hand hatten, aber keinen einzigen mit einem Stück vom Rasen. Und das Netz ist, glaube ich, ein bisschen einfacher und schneller zu ersetzen als der teure Hybridrasen.
Ja, so sieht's aus. Einen gab's tatsächlich im DAZN-Interview, das konntest du nicht sehen, weil du vor uns im Einsatz warst. Da hatte einer ein Grasbüschel in der Hand beim Field Reporter und haben ihn direkt drei andere Fans darauf hingewiesen, ey, du sollst doch den Rasen in Ruhe lassen. Also man merkt, die Alonso-Disziplin ist tatsächlich auch auf die Fans übergegangen. Ja, wir sind gespannt, was jetzt noch wird mit den zwei anderen möglichen Titeln und sprechen uns dann vielleicht mal wieder. Jim, vielen Dank für deine Zeit. Mach es gut.
Mach es besser. Vielen Dank.
Ciao, ciao. So, Thomas, jetzt haben wir von Jim gehört, wie es Xabi Alonso in seiner ganz eigenen Art hinkriegt, sich zu freuen, trotzdem kontrolliert zu bleiben. Und natürlich ist er, wie nicht anders erwartet, auch in der Stunde des Triumphs absolut der Gentleman geblieben. Er hat in der Pressekonferenz nämlich auch an das Fundament erinnert, was aus seiner Sicht schon ja lange Jahre zuvor bei Bayern 04 gelegt worden ist und den Boden bereitet hat für diesen ersten Meistertitel. Hören wir mal rein, was er gesagt hat.
So, wir sind eine Konsequenz von einer Top-Arbeit in vielen Jahren. So, ich erinnere mich meine Kollegen von Vergangenheit, Christoph Daum, Klaus Moller, Roger Schmidt und viele mehr. So, ich will es teilen mit vielen Leuten und es ist ein Moment zu genießen, einen großen Erfolg in diesem Verein.
Da zeigt Xabi Alonso Größe und das hat er auch neulich, war es der Sieg gegen Bayern, glaube ich, gezeigt, als er in diesem Moment des Triumphs sein ganzes Trainerteam zusammengeholt hat und mit ihm gefeiert hat. Das ist gut, das kommt gut an und offenbar auch bei den Kollegen des Trainers. Christoph Daum hat sich bedankt bei Xabi Alonso auf unserem Instagram-Kicker-Account und hat Herz-Emojis gepostet und das ist Harmonie pur, möchte ich sagen, Carsten.
Ja, da liegen sich alle in den Armen. Das war ja auch diese Verschmelzung dieser Vizekusen-Vertreter, was du vorhin erwähnt hast mit Rainer Kalm und Michael Ballack, die waren alle da. Und Rudi Völler natürlich jetzt in offiziell neutraler Funktion. Aber ich finde, wenn da jetzt einer kommt und sagt, der DFB-Sportdirektor darf sich jetzt nicht mit seinem langjährigen Verein freuen, dann soll er es machen, finde ich unangebracht. Das kann man natürlich komplett verstehen, dass es für Rudi Völler jetzt auch irgendwie eine Riesenfreude ist.
Wir gehen jedenfalls harmonisch in den Feierabend, wünschen euch noch einen schönen Tag und sind morgen wieder da mit Kicker Daily. Ciao.
Ja, aber ohne uns, macht's gut. Ciao, ciao.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr.
Wenn euch Kicker Daily gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform und wenn ihr uns weiterempfehlt.